Anlaufstellen suchen Patientinnen und Patienten, die an Long-Covid oder MRCFS leiden, in Österreich vergeblich. Fachleute, die sich mit diesen komplexen Erkrankungen wirklich auskennen, gibt es aber einige wenige. Einer von ihnen ist Thomas Weber, steirischer Schmerzmediziner. Und damit hallo bei Ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx und ich bespreche heute mit Thomas Weber, was man über Long-Covid aktuell überhaupt als gesichertes Wissen bezeichnen kann und welche Therapieformen sich bei Patientinnen und Patienten bewährt haben. Herzlich willkommen bei Ist das gesund, Dr. Weber.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Sie sind einer der wenigen Experten mittlerweile in Österreich für Long-Covid und MRCFS. Am Beginn würde mich mal interessieren, wie sind Sie denn das erste Mal mit Long-Covid in Berührung gekommen?
Ich muss sagen, das war eigentlich schon eine Zeit lang, wie die Pandemie gelaufen ist. Ich habe mich wissenschaftlich viel mit dieser Thematik beschäftigt, vor allem die Symptome, die die Patienten haben. Und habe eben eine wissenschaftliche Studie zum Thema Fibromyalgie-Syndrom durchgeführt und habe dann relativ schnell Parallelen erkannt in dem Bereich. Und habe mich dann immer mehr begonnen zu interessieren in dem Bereich und habe mir gedacht, boah, eigentlich gibt es viele Parallelen und ich kann da meinen Beitrag leisten, vor allem in der Behandlung. Die Patienten haben ja alle Schmerzen, fast alle. Es ist ja ein Hauptkriterium, wenn man die kanadischen Kriterien anschaut. Und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich gut rein und kann da meinen Beitrag leisten.
Long-Covid und MRCFS wird ja in letzter Zeit oder wird seit langem eigentlich so in einem Atemzug genannt. Was ist denn da genau die Unterscheidung zwischen den zwei Dingen?
Also Long-Covid ist immer so ein Überbegriff von alledem. Es gibt ja, MRCFS ist die schwerste Form, mehr oder weniger von Long-Covid, kann man sagen. MRCFS, da gibt es ja viele Subformen. Ja. Es gibt MRCFS vom Long-Covid-Typ, MRCFS vom EBV-Typ und so weiter. Das ist wirklich eine Subform, als Subform zu sehen. Und Long-Covid eben als das große Ganze als Überbegriff.
Das heißt, wenn ich Long-Covid habe, muss ich nicht MRCFS haben?
Nein, definitiv.
Und wenn wir, das ist ein bisschen ein holpriges Kürzel MRCFS und vielleicht hat nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal das gehört. Was genau ist denn das? Wie würden Sie diese Krankheit einer Laien beschreiben?
Also MECFS ist die Abkürzung für einen wirklich sperrigen Begriff, muss man sagen, die myalgische Enzephalomyelitis, das Chronic Fatigue Syndrom. Beide Worte eigentlich nicht wirklich brauchbar in dem Bereich. Es ist historisch gewachsen, dieser Begriff. Momentan verwenden wir ihn einfach, weil es nichts Besseres gibt. Ja. Am Laien erklärt man es am besten, finde ich, mit dem Kardinalsymptom von MECFS. Und das ist einfach die Post-Exertional Malaise, kurz PEM. Was ist PEM? PEM ist ein Symptom, das auftritt, wenn die Patientinnen und Patienten einer Belastung ausgesetzt sind. Das kann sein eine physische Belastung, das kann aber auch sein eine psychische Belastung. Und wenn oftmals Zeit versetzt, bis zu 24 Stunden ist es meistens, danach eine sogenannte PEM auftritt, dann ist das sozusagen MECFS, das Hauptkriterium. Die Symptome, die da auftreten, sind meistens eine körperliche Schwäche, eine ausgeprägte Belastungsintoleranz. Die Patienten fühlen sich wirklich wild krank, kann teilweise so weit gehen, dass sie auch Fieber bekommen, ja, subfebrile Temperaturen sind nicht selten, und fühlen sich einfach wirklich abgeschlagen. Die meisten MECFS-Patienten, die es wirklich haben, können dann in einem sogenannten Crash auch das Bett nicht verlassen. Mhm. Die sind wirklich bettgebunden, einfach weil jegliche Belastung so anstrengend für die ist, dass gar nichts mehr geht. Ja.
Wie lange kann denn so ein Crash dauern?
Das ist natürlich individuell. Ein Crash kann theoretisch gar nicht mehr weggehen. Mhm. Ich habe Patientinnen und Patienten bei mir in der Ordination, die sind in ihrem Leidensweg nicht ernst genommen worden. Ja. Da hat dann irgendjemand einmal gesagt, beweg dich doch einmal ein bisschen. Du bist ja nur depressiv, geh einmal an die frische Luft, geh am Berg auf. Und da habe ich eine Patientin aus Wiener Neustadt und die hat dann gesagt, passt, ich gehe jetzt auf den Schneeberg rauf. Hat ihr Rucksack gepackt, ist raufgegangen, hat das tatsächlich sogar geschafft. Das ist ja meistens gar nicht das Problem. Die Leute schaffen das dann ja oft einmal. Ist dann runtergegangen, 24 Stunden später ist sie dann wirklich immer schlechter gegangen und die hat sich von diesem Crash nicht mehr erholt und ist jetzt bettlägerig nach diesem Ereignis. Das heißt, bei der kann man eigentlich sagen, das ist diese Zustandsverschlechterung ist überhaupt nicht mehr weggegangen.
Das ist quasi die Zustandsverschlechterung ist ein Dauerzustand. Wenn wir jetzt drauf blicken, weil es ist ja Long-Covid, zumindest für uns als Laien ist Long-Covid ein Begriff, der mit der Pandemie aufgekommen ist, wo es noch relativ viel, wo es sehr viel Forschung gibt, wo es, ich kann mich erinnern an Phasen, wo praktisch täglich irgendeine andere Studie mit irgendeinem anderen Ansatz herausgekommen ist. Was ist denn gesichertes Wissen in Bezug auf Long-Covid, auf das Sie in Ihrer täglichen Praxis zurückgreifen?
Insgesamt muss man sagen, gesichertes Wissen mit großen, kontrollierten, randomisierten Studien gibt es wenig. Für das ist einfach die Zeit noch zu kurz. Das, was es gibt, ist ganz gut zusammengefasst im wissenschaftlichen Konsensuspapier von der Katrin Hoffmann vom Referenzzentrum in Wien. Da sind die Studien zusammengefasst, die wirklich Hand und Fuß haben, wo man sagt, okay, da kann man mal davon ausgehen, dass das good scientific practice ist und eben gesichertes Wissen. Mhm. Ja. Man versucht vor allem gerade den Pathomechanismus näher zu verstehen.
Also die Entstehungsgeschichte sozusagen.
Genau. Wie es zu dem Ganzen eigentlich kommt, welche Voraussetzungen beim Menschen gegeben sein müssen, dass die Erkrankung überhaupt auftritt. Die Genetik wird sicher viel Rolle spielen. Auch die Neuroinflammation, also die Entzündung der Nerven, wird eine große Rolle spielen. Da gibt es schon einige sehr, sehr gute Studien in dem Bereich. Aber um das ganze Puzzle zusammenzusetzen, da fehlt einfach nur vor allem Zeit.
Wo beziehen Sie denn Ihr Wissen her? Weil, wie Sie gerade sagen, es gibt nicht allzu viele Studien, die wirklich gut Scientific Practice quasi diesen Stempel vertragen. Aber wo sammeln Sie oder wo holen Sie sich das Wissen her, um Ihre Patientinnen und Patienten zu behandeln?
Also primär nehme ich eben dieses wissenschaftliche Konsensuspapier als Grundlage einmal. Jetzt ist das natürlich auch schon wieder ein Jahr alt und es tut sich in dem Bereich extrem viel. Das heißt, ich verwende ganz viel Zeit auch damit, Studien zu lesen, aktuelle Studien, PubMed zum Beispiel, schauen wir ganz viel. Aber auch natürlich die künstliche Intelligenz kann da durchaus Hilfestellung leisten, um Ideen zu generieren, die man dann wieder nachlesen kann.
Mhm. Das heißt, ich nehme aber an, dass Austausch mit dem Referenzzentrum, mit anderen Expertinnen und Experten wahrscheinlich auch an der Tagesordnung steht.
Genau, das ist extrem wichtig. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk in Österreich, muss man sagen, wo wir sind ja nicht viel. Und die wir sind, schauen, dass wir uns durchaus regelmäßig austauschen, dass wir Fälle gemeinsam besprechen, dass wir Ideen sammeln, um den Patienten wirklich zu helfen. Natürlich sind regionale Unterschiede enorm und jeder in seiner Region kennt sich natürlich umso besser aus. Und wir versuchen halt wirklich, dass wir das Beste für die Patienten herausholen, um die wenigen Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben, wirklich auch umzusetzen. Mhm. Wir versuchen auch für die Hausärzte mit an Bord zu holen, die mir kommt schon vor, zunehmend offener werden in dem Bereich, dass sie uns wirklich unterstützen.
Mhm. Wenn wir jetzt auf die Patientinnen und Patienten schauen, womit, mit welchen gesundheitlichen Problemen haben die zumindest aus ihrer Praxis am häufigsten zu kämpfen?
Am häufigsten ist sicher, wie ich vorher schon gesagt habe, das Kardinalsymptom, die PEM. Und da gilt es primär einmal zu vermeiden, dass das überhaupt auftritt. Das heißt, das erste Konzept ist einfach, den Patienten Backerl mitzugeben, dass diese PEM nicht auftritt. Ja? Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, das eben zu einer nachhaltigen Zustandsverschlechterung führen kann. Schmerzen ist ein großes Thema bei den Patienten, das oft so ein bisschen, finde ich, unter den Tisch gekehrt wird, was mir persönlich natürlich immer wehtut. Weil das wirklich was ist, was die Patienten sehr belastet. Und man ehrlicherweise sagen muss, man kann das sehr, sehr gut behandeln. Mhm. Wenn man ein multimodales Schmerzkonzept für die Patienten aufstellt, dann funktioniert das mal gar nicht so schlecht. Ich habe Physiotherapeuten, die speziell in dem Bereich geschult sind, die zu den Patienten nach Hause kommen, die passive Mobilisationsübungen machen, die Angehörigen schulen, dass die mit denen ein bisschen was machen kann. Denn Bewegung auch wenn aktive Bewegung natürlich kontraindiziert ist bei ME/CFS, ist trotzdem, finde ich, wichtig, in Bewegung bleiben. Und selbst wenn es nur die passive Bewegung ist. Mhm. Ich habe auch Logopäden in meinem Team, Ergotherapeuten, alle diese Sachen, die eben die Patienten da wirklich brauchen, primär mal um PEM zu vermeiden. Alle anderen Symptome sind natürlich auch ganz, ganz quälend. Und darum gehört es bei mir immer am Anfang dazu, dass man die Patienten einmal, dass man von dem Begriff Long-Covid weggeht und dann die Symptome wirklich definiert, die die haben. Ja. Sei es eben Schmerzen, sei es PEM, sei es zum Beispiel ein posturales Tachykardie-Syndrom, wo einfach das autonome Nervensystem, das ist das Nervensystem, was wir selbst nicht beeinflussen können, mehr oder weniger verrückt spielt und vom Körper entkoppelt ist. Und da führt eben das dazu, dass die Patienten bei jedem Lagerungswechsel oft einmal Herzfrequenzanstiege bis teilweise 150, 160 haben. Und ich glaube, ich brauche Ihnen nicht erklären, dass das für jeden Patienten massiv anstrengend ist und eine Belastung ist, wenn da das Herz auf einmal wirklich zum Pumpern anfängt. Ja? Und man dann teilweise einen Druck auf der Brust kriegt. Und das führt natürlich auch dann wieder zu Angstzuständen. Ja? Angst, gutes Stichwort, sehr großes Thema bei den Patienten. Die Angst vorm Crash. Habe ich gerade jetzt aktuell einen Patienten stationär auch aufgenommen im Krankenhaus, der spezifisch auf Angst eine Therapie von mir kriegt. Mhm. Einfach um ihm die Angst vor dem Crash zu nehmen. Ja. Mhm. Und gerade da gibt es den Patienten auch wirklich auch das in der Therapie natürlich zu berücksichtigen. Da braucht es speziell ausgebildete Psychologinnen und Psychologen, die sich eng mit dem Thema beschäftigen und wirklich spezifisch in dem Bereich mit denen gemeinsam Therapiestrategien erarbeiten, um diese Angst auch zu minimieren.
Aber jetzt stelle ich mir das schon schwierig vor, wenn, also logisch, es wird symptomatisch behandelt, weil es gibt, und es wird es ja wahrscheinlich nicht geben, diese eine Pille für... Genau. Für ME/CFS oder für Long-Covid, wie auch immer wir es jetzt, in welchen Begriff wir jetzt verwenden. Aber wenn diese Personen oder diese Patientinnen und Patienten so stark angestrengt sind, so schnell erschöpfen können und auch die Gefahr des Crashes da ist, es ist ja nicht so einfach, in ein Spital zu gehen, oder? Weil das sind ja auch zum Beispiel Reize wie helles Licht, Lärm und so weiter und so fort.
Das ist extrem fordernd. Ja. Ich habe zum Glück die Möglichkeit geschaffen, dass wir können immer nur einzelne Personen aufnehmen und da wird das alles berücksichtigt. Weil das eben wichtig ist, dass nicht jetzt die Krankenschwester um 6 Uhr in der Früh mit einem Karach reinkommt, das Licht auftritt, die Fenster aufmacht und sagt Guten Morgen. Sondern da muss man wirklich Rücksicht nehmen auf die Patienten und sich an die Bedürfnisse anpassen. Und da braucht es natürlich ein extrem gutes System, um den Patienten da zu helfen.
Was mir dann auch noch in den Sinn kommt, was jetzt vielleicht medizinisch weniger das Problem ist, aber in weiterer Folge dann doch, wenn Sie sagen, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Ergotherapeuten, es gibt eventuell einen Spitalsaufenthalt. Das sind doch alles Dinge, die Sie als Privatarzt eher verrechnen müssen. Und das heißt, die soziale Komponente bei den Patientinnen und Patienten, die wirtschaftliche Fähigkeit spielt ja auch immer eine Rolle. Ich muss mir das wahrscheinlich auch leisten können.
Genau, das ist eine Katastrophe, wirklich. Das tut mir persönlich immer weh, wenn ich den Patienten dann einfach ein bisschen was verrechnen muss. Man versucht eh immer human zu bleiben und zu schauen, dass man nicht den vollen Satz verrechnet. Aber natürlich ein bisschen Leistung muss man dem Patienten verrechnen. Ja. Und wir haben eben das große Problem, dass gerade die Therapien, die oft einmal sehr potent sind, dass sie den Patienten helfen, wir oft einmal massive Streitigkeiten mit den Krankenkassen haben, weil sie das einfach nicht übernehmen wollen in der Indikation. Und die Patienten oft wirklich gezwungen dann sind, dass sie die Medikamente dann selbst bezahlen, den stationären Aufenthalt selbst bezahlen, Therapiemaßnahmen selbst bezahlen.
Was ja dann auch hinzukommt, ist, dass das ja keine Erkrankung ist, die nach 2 Monaten vorbei ist, sondern dass das Krankheitsbilder sind, die oft Jahre andauern.
Genau, und wenn wir gerade das Beispiel ME/CFS nehmen, aus derzeitiger Sicht ist das einfach eine unheilbare Erkrankung. Und wenn man sich dann jetzt denkt, wen betrifft es denn? Es betrifft immer also der Häufigkeitsgipfel junge Frauen zwischen 18 und 35. Das ist eine Katastrophe, wenn du jetzt mit 25 dastehst, hast 2 kleine Kinder daheim und hast eine unheilbare Erkrankung. Mhm. Und finanziell natürlich, die meisten sind nicht arbeitsfähig, muss man ehrlicherweise sagen, und sind wirklich auf Unterstützung angewiesen.
Bevor wir jetzt auf die Versorgungsstruktur kommen, das würde ich gerne auch noch besprechen, machen wir ein bisschen später, reden wir über das, was helfen kann. Was sind denn Therapieansätze, wo Sie sagen, das, nicht bei jedem, eh schon klar, aber das kann helfen oder damit haben wir gute Erfahrungen gemacht?
Also grundsätzlich muss ich sagen, das Therapiekonzept ist immer individuelles, auf den Patienten zugeschnittenes. Wir versuchen eben, das herauszuarbeiten mit dem Patienten in einem ersten Schritt, dass man schaut, was stört den Patienten am meisten, was beeinträchtigt den Patienten am meisten. Und danach richtet sich dann die Therapie. Wir haben natürlich Medikamente schon zur Verfügung. Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir diese Off-Label-Medikamentenliste haben, wo ein paar Medikamente drinnen sind, die mittlerweile erstattet werden. Wir beginnen meistens halt mit Medikamenten, weil das was ist, was die Patienten daheim machen können. Ich versuche immer, zuerst den Patienten so weit zu stabilisieren, dass man dann weitere Therapiemaßnahmen machen kann, wo man dann möglicherweise hinfahren muss. Ich möchte dazu ein Beispiel sagen. Wir sind in Graz in der glücklichen Lage, dass wir diese Überdruckkammer haben, am LKH Universitätsklinikum Graz. Die Therapieform ist ganz toll geeignet für Patientinnen und Patienten, die, wo man sagt, die stehen zum Beispiel kurz vor einer Arbeitsfähigkeit. Ich habe einen Patienten, einen Polizisten, der wirklich, man kann schon sagen, eigentlich schwer erkrankt war. Wir haben dann mit medikamentöser Therapie ihn eben stabilisiert und dann in die Druckkammer reingeschleust, wo er wirklich nur das letzte Eizell bekommen hat. Mhm. Ja. Und diese Therapiemaßnahmen, da muss man halt 6 Wochen jeden Tag hinfahren und wieder heimfahren. Und wenn man jetzt nicht gerade neben einem LKH wohnt, ist das schon eine nicht beträchtliche Aufgabe. Ja. Und wenn man dann nun die Uhrzeiten anschaut, wo das startet, teilweise um 5 Uhr in der Früh, dann ist halt das nicht eine Therapiemaßnahme, die dem Patienten zu Beginn der Therapie schon was bringt, sondern da schaut man natürlich, dass man zuerst einmal die anderen Sachen macht. Ja. Und da sind halt Medikamente am Anfang sehr gut geeignet. Wenn man die dann einmal etabliert hat, was eher Zeitl dauert, weil man nie mehrere Medikamente gleichzeitig anfängt, dann schaut man mit einfachen, nicht medikamentösen Therapiemaßnahmen. Wichtigste ist da natürlich das Pacing, die Schulung ums Pacing. Aber auch andere Strategien, zum Beispiel die Vagusstimulation, möchte ich da als sehr gutes Beispiel nehmen, die eben wirklich helfen kann, die Patienten zu stabilisieren.
Gehen wir es kurz durch, eins nach dem anderen, das Pacing. Wie genau funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Pacing im Optimalfall wird so gemacht, dass es eben nicht zu einem Crash kommt. Das ist ja der Hauptgrund von Pacing. Ich habe einen Patienten, also wie man das genau macht, das ist immer ein bisschen patientenabhängig, weil nicht jeder Patient mit jeder Strategie, um Pacing zu lernen, zurechtkommt. Ich habe eine Patientin, die hat mir, finde ich, eine ganz tolle Methode erklärt. Die hat Armbänder genommen. Ja? Die hat auf der linken Hand hat sie 10 Armbänder aufgegeben. Und jedes Mal, wenn sie was gemacht hat, sei es einkaufen gehen, sei es Haar waschen oder sonst irgendwas, hat sie Energie verbraucht. Und dann hat sie, je nachdem, wie viel Energie das gekostet hat, 1, 2, 3, vielleicht 4 Armbänder von der linken Hand auf die rechte gegeben. Und wenn sie jetzt am Abend nur vor der Entscheidung gestanden ist, soll ich jetzt nur zum Beispiel Gassi gehen mit dem Hund oder nicht, und auf der linken Hand waren keine Armbänder mehr, dann hat sie gewusst, das ist jetzt keine gute Idee und das kann ich jetzt nicht machen. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Pacing zu lernen. Es gibt 100.000 andere. Es gibt Apps mittlerweile, mit denen man Pacing lernen kann. Es gibt Bücher, die das erklären. Es gibt Internetartikel, YouTube-Videos.
Manche machen es mit der Uhr, oder?
Mit der Uhr.
Also nicht Smartwatch, sondern mit quasi einem Fitness-Tracker sozusagen.
Genau, auch diese Möglichkeit gibt es. Wie gesagt, da gibt es immer auf den Patienten zugeschnittene Möglichkeiten, dass man Pacing gut erlernt. Mhm. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, dass man das dem Patienten gut mitgibt, dass er das gut lernt.
Ich stelle mir das total schwierig vor, weil ich mir als Laie, die nicht in der Situation ist, jetzt macht mein Körper Sachen, die ich eigentlich nicht verstehe und wo ich nicht weiß, was er gerade mit mir macht. Und dann muss ich mir aber selber so gut einschätzen können, um zu sagen, okay, das ist jetzt zu viel der Energie, die ich verbrauche und das ist noch okay. Also das ist ja ein unfassbarer Lernaufwand wahrscheinlich für einen selber.
Ja, natürlich, das ist brutal schwierig. Und darum ist eben wichtig, dass wir da den Patienten Unterstützung geben. Für die Patienten, sage ich jetzt einmal, die gute familiäre Situation haben, die im Krankenstand sind, die noch relativ zu Beginn der Erkrankung sind, da geht es oft nur, dass man denen das lernt, ja? Wo jetzt nicht der Druck im Alltag funktionieren zu müssen so hoch ist. Wenn das aber zum Beispiel die Patientin ist mit 25 und 2 Kindern, das ist richtig schwer, das da gut umzusetzen. Ja.
Mhm. Sie haben von der Vagusnervstimulation gesprochen vorher. Wie schaut das aus?
Also der Vagusnerv, der hat Endigungen im Bereich des Ohres und dort setzt die Vagusstimulation an. Was macht die Vagusstimulation? Die Vagusstimulation lernt dem Vagusnerv, das ist der Entspannungsnerv im Körper, dass er wieder besser funktioniert. Heißt, die Zeiten, wo die Patienten schlafen, zum Beispiel, wo sie in die Entspannung gehen, die funktionieren einfach besser dann. Ja, das heißt, der Körper ist dann einfach erholter. Mhm. Es gibt Geräte, mit denen man die Vagusstimulation durchführen kann. Es gibt nicht-invasive Vagusstimulation. Es gibt die invasive Vagusstimulation. Das ist wirklich patienten- und vor allem finanziell abhängig. Ja. Die invasive Vagusstimulation wird derzeit leider im ambulanten, niedergelassenen Bereich noch nicht erstattet. Und da reden wir leider halt einfach von Therapiekosten von 400 Euro pro Woche über 4 bis 6 Wochen, was für die meisten Patienten einfach leider Gottes unleistbar ist, auch wenn sehr gut. Ich habe einen Patienten, da haben wir viel probiert. Alles ist gescheitert eigentlich. Die ganze Off-Label-Medikationsliste haben wir versucht und wir sind nicht wirklich weitergekommen. Ich habe ihm dann eben dieses Gerät, wie es damals noch relativ neu rausgekommen ist, angeboten. Er hat gesagt, ja, er probiert es gern. War zum Glück in der finanziellen Lage, dass er gesagt hat, gut, ich probiere das. Und den haben wir wirklich mit dieser Vagusstimulation sehr, sehr gut hingekriegt. Und da merkt man dann schon, dass Angst und die Psyche auch eine große Rolle spielen, weil eben der Vagusnerv in dem Bereich wirklich federführend ist, gerade auch bei Angst und Depression. Mhm. Da gibt es ja gute Studien dazu, die eben zeigen, dass der Vagusnerv da massiv beeinträchtigt ist. Und der Patient jetzt, der hat das 12 Wochen selbst bezahlt, dieses Gerät, und hat jetzt ein Vagusstimulator fix implantiert kriegt. Das ist eine neurochirurgische OP und da haben wir es tatsächlich bei den Krankenkassen durchgeboxt, dass das bezahlt wird. Und dem geht es jetzt eigentlich sehr gut damit. Ist natürlich ein Einzelfall, ganz klar. Möchte da überhaupt nicht Werbung machen für das, aber dem hat das wirklich sehr, sehr gut geholfen. Und darum eben die individuellen Ansätze.
Mhm. Vor ein paar Wochen war bei mir im Podcast der Matthias Walkner, der Motorrad, Rennfahrer, der so schwer gestürzt ist, mit dem Josef Tatschl von der Uni Graz. Und die zwei haben zum Beispiel erzählt, weil bei Matthias Walkner ja offensichtlich auch die Nervenschmerzen im verletzten Bein so extrem waren, dass dem Matthias zum Beispiel Atemübungen sehr stark weitergeholfen haben, um einfach auch die Beruhigung des Nervensystems voranzutreiben. Und mir hat jetzt vor 2 Tagen eine Long-Covid-Patientin auch erzählt, genau die gleiche Atemtechnik. Haben Sie damit Erfahrungen gemacht?
Genau das zielt immer auf den Vagusnerv ab. Ich habe in meiner Ordination auch ein Biofeedback-Gerät und mache dort auch sehr, sehr gerne Atemtherapie mit den Patienten. Wenn man das selber mal lernt und selber mal richtig lernt, wie man in der Entspannung gut atmet, dass die Ausatmenphase einfach viel länger dauert wie die Einatmenphase, dann merkt man selber richtig, wie man runterkommt, ja? Wie der Vagusnerv sozusagen dann Überhand nimmt und man in die Entspannung reingeht. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor, ja, was ich den Patienten immer mitgebe, auch zum Thema Pacing.
Jetzt haben wir den Ausdruck schon ein paar Mal genannt, die Off-Label-Medikamentenliste. Off-Label ist nach der Pandemie oder mit der Pandemie irgendwie auch ein bisschen in Bezug auf die Impfungen als so ein, keine Ahnung, don't go near Begriff geworden, aber können Sie ein bisschen erklären, was diese Off-Label-Medikamentenliste eigentlich ist?
Ja, also Off-Label heißt immer nicht zugelassen für diese Indikation. Es gibt ja nicht ein Medikament, was für Long-Covid oder für ME/CFS zugelassen ist. Und diese Medikamente, da geht man davon aus, derzeit laut aktueller Studienlage, dass die eben bei ME/CFS, bei Long-Covid helfen können. Und da geht es eben darum, dass die ÖGK gesagt hat, gut, diese Medikamente, die da in dieser Off-Label-Liste drinnen stehen, die werden bei gegebener Indikation erstattet. Das heißt, die Patienten können das um die Rezeptgebühr dann verwenden.
Das heißt, da stehen unterschiedlichste Sachen oben. Also ich glaube, die Antihistaminika sind teilweise ein Punkt.
Genau, das sind Medikamente aus verschiedensten Teilbereichen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, die meisten Medikamente, die da drin steht, sind sowieso billiger wie die Rezeptgebühr. Also ganz viel, die da wirklich jetzt einen Benefit haben, sind es nicht.
Aber es ist ein Anfang.
Definitiv. Ich bin total froh, dass wir die Liste haben. Es ist vor allem dieses Low-Dose Naltrexone, was ich sehr schätze, weil das ist schon deutlich teurer wie die Rezeptgebühr. Und dieses Low-Dose Naltrexone ist wirklich ein tolles Medikament, was ich zu Beginn sehr, sehr gern einsetze, weil es vielen Patienten gegen die körperlichen Symptome von ME/CFS zum Beispiel sehr gut helfen kann. Gegen die Schmerzen, gegen die Fatigue, also die Müdigkeit, die da auftritt, kann das sehr, sehr gut helfen. Mhm. Und da haben wir oft wirklich am Anfang sehr stark gekämpft, weil sie für Patienten selbst diese 35 bis 40 Euro Therapiekosten pro Monat nicht leisten haben können. Und da bin ich wirklich froh, dass wir dieses Medikament drinnen haben.
Was würden Ihre Patientinnen und Patienten am dringendsten brauchen in Bezug auf Versorgungssystemstrukturen?
Ich glaube, am wichtigsten wäre eine öffentliche Anlaufstelle, wo sie die Patienten mit spezifischen Fragestellungen hinwenden können. Es ist ja geplant gewesen, diese Bundesländerzentren zu eröffnen. Also es gibt ja schon dieses Referenzzentrum in Wien, wo aber keine Patienten behandelt werden. Und da war eben der Plan, dann am nächsten Schritt in jedem Bundesland ein Zentrum umzusetzen. Ich persönlich sehe das etwas kritisch, weil, wenn wir jetzt uns die Steiermark anschauen, wir haben ungefähr 8.000 bis 10.000 Betroffene, laut neuesten Schätzungen. Und wenn es jetzt ein Zentrum gibt und alle diese 8.000 bis 10.000 Patienten dorthin kommen, dann ist das Zentrum heillos überlastet. Das heißt, man muss da gut vorselektionieren, mit welcher Fragestellung man da hingeht. Und für das braucht man einfach wieder gute Ärztinnen und Ärzte, die Patienten trotzdem im niedergelassenen Bereich behandeln. Mhm. Und das wäre eben wichtig, dass vor allem Hausärztinnen und Hausärzte geschult werden, dass sie sensibilisiert werden gegenüber dem Thema und einmal die Grundbehandlung starten können.
Aber diese Diskussion um die Anlaufstellen, wissen wir beide, nachdem wir uns beide mit dem Thema beschäftigen, ist ja jetzt ein bisschen ins Stocken geraten, weil der Aktionsplan, der letztes Jahr vom ehemaligen Gesundheitsminister Johannes Rauch präsentiert wurde, jetzt wieder aufgeschnürt wird. Und da gibt es jetzt neue Diskussionen. Aber eigentlich bräuchte man die Anlaufstellen ja eher gestern als morgen.
Eher nur vorgestern als morgen, weil wortwörtlich der Hut brennt. Ich bin in der Steiermark ein Einzelkämpfer. Entsprechend ist wirklich, wirklich viel zu tun. Und es ist immer hart zu sehen, wenn dann Patienten zu mir kommen, die teilweise bei anderen Kolleginnen und Kollegen über ein Jahr auf einen Termin gewartet haben und dann in einem Zustand kommen, wo ich sage, bist du narrisch. Da hätte man viel vermeiden können, wenn man von Anfang an gescheit therapiert hätte. Und das ist was, wo ich sage, ich hoffe, dass da in dem Bereich noch was weitergeht. Und da versuchen wir auch kurzfristige Lösungen zu finden. Wir bieten ab nächstes Jahr einen Universitätslehrgang an, um wirklich
Andamit, Uni Graz.
Genau, um wirklich, sage ich mal, die Ersten, die mit den Patienten in Berührung kommen, dass man die zu dem Thema sensibilisiert.
Und Sie haben ja jetzt schon an der Med-Uni Graz alle paar Wochen Med-Uni-Studenten quasi instruiert in Bezug
genau.
auf ME/CFS.
Genau, wir haben jetzt einmal kurzfristig ein freies Wahlfach umgesetzt an der Med-Uni Graz, um einfach einmal anzufangen, um ein Zeichen zu setzen, wir machen was, wir dann weiter. Mhm. Und ich hoffe, dass wir da in dem Bereich doch deutlich das noch ausbauen können, denn jeder Student, der sich vermehrt damit beschäftigt, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und einfach das, die Key-Botschaft dann weiter verbreitet unter Kolleginnen und Kollegen.
Wenn wir nochmal kurz drüber reden, wie eine solche Anlaufstelle, wir haben sie vorher kurz angesprochen, auch bei der Spitalsache, aber wie kann denn eine Anlaufstelle oder wie sollte das im besten Fall ausschauen? Was muss denn dort vor Ort sein für die Patientinnen und für die Patienten, beziehungsweise auch für die Behandelnden, fürs behandelnde Personal?
Also man braucht, finde ich, eine enorme Struktur, um das wirklich adäquat gut betreiben zu können. Man braucht ein hochspezifisch gutes, ausgebildetes Team. Man braucht ein Ärzteteam, man braucht aber alle anderen Berufsgruppen genauso mit an Bord. Man muss sich dem bewusst sein, ein Long-Covid-Patient oder ein ME-CFS-Patient ist kein Patient, wie den man in einer Viertelstunde abgehandelt hat. Ja, so eine Erstvorstellung dauert einfach 1,5 Stunden bei den allermeisten, weil es einfach so viele Aspekte zum Besprechen gibt. Es braucht wirklich viel Zeit und gute Strukturen, um das Ganze gut abarbeiten zu können. Und darum ist es eben wichtig, dass man einerseits Ausbildung schafft, dass man mehr ins Team holen kann, weil momentan das größte Problem sehe ich, woher Personal nehmen, das ausgebildet ist. Es gibt de facto kaum jemanden, der sich damit beschäftigt, und die sich damit beschäftigen, sind eh alle gut eingedeckt mit Arbeit. Das heißt, wenn man da wirklich was schaffen will, dann braucht man Personal, man braucht entsprechend adäquate räumliche Strukturen. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, Licht- und Lärmempfindlichkeit ist ein großes Thema. Da braucht man natürlich Räumlichkeiten, die jetzt nicht gerade neben einer stark befahrenen Straße sind, die immer hell beleuchtet sind, ja, sondern wo man auch diese Sachen berücksichtigen kann, wo man auch Luftfilter einsetzt, um die Weiterverbreitung von Keimen sozusagen zu unterbinden. Also alles diese Sachen sind notwendig, und das ist aufwendig, das ist uns allen klar.
Das klingt für mich fast ein bisschen, als könnte man das eh ohnehin fast nur an ein größeres Spital anbinden, auch in Bezug auf die Interdisziplinarität, oder?
Unbedingt, ja. Man braucht definitiv eine gute Basisstruktur, an die man anbinden kann, und finde ich ganz wichtig auch der Forschungsbereich. Wenn man schon so eine Behandlungsstelle aufmacht, dann sollte man unbedingt parallel dazu Forschung betreiben, einfach um da was weiterzubringen.
Mhm. Jetzt haben Sie das auch schon ein paar Mal angesprochen, Sie sind quasi ein Einzelkämpfer in der Steiermark. Wie bewältigen Sie den Ansturm an Patientinnen und Patienten?
Indem ich das Ganze gut dosiere. Ich habe eine maximale Anzahl an Long-Covid-Erstvorstellungen pro Woche, einfach um das System nicht auszureizen, um Qualität sicherzustellen, um die Behandlung, die gut qualitative Behandlung dann zu gewährleisten. Mhm. Weil die Patienten, wie wir schon gesagt haben, sehr aufwendig sind und man entsprechend einfach viel Zeit braucht.
Mhm. Welchen Rat würden Sie Betroffenen geben, die natürlich nach Anlaufstellen suchen, aber was würden Sie sagen, was ist der eine Rat, den Sie mitgeben können?
Es ist total schwierig. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die sich eben mit den Patienten beschäftigen, die haben leider Aufnahmestopp, weil sie alle heillos überlastet sind. Mein Rat wäre wirklich, versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein für einen Termin. Versuchen, möglichst viele einfach anzuschreiben, um zu schauen, dass man vielleicht irgendwo bei einem Spezialisten einen Termin kriegt. Wir bieten alle Telemedizin an, alle, die wir damit beschäftigen, weil es einfach dazugehört, weil man den Patienten für kleine Termine nicht zumuten kann, dass sie zu einem in die Ordination kommen. Und es ist wirklich schwierig. Ich würde gerne was anderes sagen in dem Bereich, aber wir haben einfach nicht mehr. Ja.
Vielleicht, um nicht mit dieser Note zu enden, es gibt jetzt das Referenzzentrum, da kann man sich auch Informationen holen. Ich glaube, es gibt auch in Zukunft jetzt Schulungen, soll es geben für Gutachter in Bezug auf die finanzielle Absicherung oder soziale Absicherung. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das lasst mich hoffen, dass sich was verändert?
Also das Referenzzentrum war sicher ein bedeutend wichtiger erster Schritt in dem Bereich, dass wir einfach das Ganze ein bisschen strukturieren in Österreich. Ja. Und das lässt mich schon hoffen, weil die sehr, sehr engagiert sind, gut qualitative Fortbildungen machen, diese Fortbildungen auch alle kostenlos zur Verfügung stellen für Ärztinnen und Ärzte, die sie interessieren. Auch für Patienten und Angehörige schauen wir, dass wir in dem Bereich was weiterbringen, Informationen zur Verfügung stellen, um wirklich möglichst viele zu erreichen, um die Basisversorgung irgendwie sicherzustellen.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Erzählungen, Dr. Weber.
Vielen Dank auch.